Ein guter Morgen. Ich hoffe, ihr habt die Akzentuierung gehört. Es ist ein guter, weil Gottes Gnade über uns aufgegangen ist. Ich habe in einem Lied, das ist schon fast 50 Jahre her, mal etwa geschrieben, im Kehrvers: Es ist ein neues Jahr, den unser Herr uns schenkt, und ich gehe fröhlich meinen Weg. O Herr, ich danke dir, dass deine Liebe mich an jedem neuen Tag und Jahr umgibt. Also ich bin nicht Ivan, aber fröhlich allemal. Und wie? Das erinnert mich daran, ich meine, ich bin so ein Morgenfröhlicher. Das ist etwas kritisch für manche. Quasi wenn meine Füße die Erde berühren, dann kommt etwas aus meiner Seele. Und ich weiß noch, früher immer, wo ich dann nach Darmstadt gefahren bin und meine Kinder so triefend am Frühstückstisch saßen und ich in aller Fröhlichkeit meine Witze gemacht habe und die so vor sich hingemurmelt haben, wie kann man nur so fröhlich sein, so früh und so weiter. Also ich gehöre zur Familie fröhlich, das steht schon mal fest. Ich bin aber, gebe ich auch zu, ich bin tatsächlich tiefgreifend besorgt, wenn ich in die Welt hineingucke. Und das, was wir allerorten hier und dort sehen, beobachten, bis hinein in die Gemeinde Jesu Christi, Kräfte, die tatsächlich scheinbar in der Lage sind, richtige Spaltungen herbeizuführen. Und ich frage mich oft, hören wir noch die Stimme des Heiligen Geistes? Oder sind wir verfangen in irgendwelchen Gedanken, die wir mitgebracht haben? Also ich bin auch besorgt, aber ich bin tiefgreifend getröstet, hoffnungsvoll getröstet. Und das möchte ich insgesamt ausdrücken heute Morgen. Fröhlichkeit, Besorgtheit und ein tiefes Getröstetsein. Also, die Jahreslosung. Die Jahreslosung, was machen wir der? Manche nehmen die sehr ernst. Das heißt, dass sie tatsächlich sich begleitet wissen über die Monate von dieser Losung und sie ganz tief in ihr Herz einpflanzen. Manche andere, die lesen es mal am 1. Januar und dann hat sich's. Und viele lösen es gar nicht. Diese Jahreslosung, es ist üblich, dass man die am Anfang des Jahres dann auch als Predigttext nimmt. Die heißt schlicht nach dem Luthertext: Wer zu mir kommt, sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nun steht er in einem doch wirklich turbulent wichtigen Zusammenhang und ich glaube, den kann ich uns gar nicht vorenthalten, sonst geht es uns so, wie das manches Mal ist, dass man Jahreslosungen so als kleine Schmuckperlen sozusagen dann rausnimmt und gar nicht Anteil hat an der Tiefe einer Aussage. Das ist mir sehr so gegangen an dieser Jahreslosung vor einigen Jahren, wo es heißt, wie ist da, dass wir haben keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Das klingt so harmlos. Aber der Satz damals, der hat eigentlich auf die andere Satzhälfte hingewiesen, nämlich, dass wir die Schmach Christi mittragen in dieser Welt. Das war die Hauptaussage und die lässt man dann leicht auch weg. Also ich mute es uns zu, dass ich tatsächlich jetzt mal einen längeren Kontext mit uns lese. Und dann geht es mir um die Stichworte kontrovers, geheimnisvoll, existenziell, dramatisch und Heimkehr in diesem Text. Ich lese Kapitel 6, könnte früher beginnen, aber ich lese mal ab Vers 16. Da nimmt die Dramatik dieser ganzen Entwicklung im Johannesevangelium zu. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, sie stiegen in ein Boot, sie fuhren über den See nach Kapernaum. Es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Der See wurde aufgewühlt von einem starken Sturm. Und als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen und sie fürchteten sich. Der sprach zu ihnen: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen und zugleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in das Boot und fuhren nach Kapernaum. Sie suchten Jesus. Und als sie ihn schließlich fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot, also die Speisung der 5000, von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles aber, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, das sind wir bei der Jahreslosung, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so kontrovers, wie wir das eben schon gelesen haben, geht dieser Text auch tatsächlich weiter. Das heißt, es sind keine kuscheligen Schmuckstücke, wenn wir sagen, ja, wer zu Jesus kommt, der wird angenommen, sondern es ist eine Kontroverse, die immer in der Menschheit dort auftritt, wo Jesus irgendwo ins Spiel kommt. Ich habe vor gar nicht so vielen Tagen eine Trauerfeier gehalten, was ich ja öfters mache. Wir waren im Wald und ich mache das, weil das ja meistens Leute sind, die nicht zur Kirche gehören, dann pirsche ich mich an ihre Seelen ran sozusagen. Die erste halbe Stunde, da streichle ich sie sozusagen ein bisschen, da redet man von Liebe, von Vertrauen, von weiß nicht was alles und dann merke ich regelrecht, wie sie Vertrauen gewinnen. Und überhaupt zuhören zu können, die Voraussetzung dafür ist ein gewisses Grundvertrauen. Und dann standen wir also, sage ich mal, zum Schluss im Wald. Und dann merke ich schon, jetzt habe ich so langsam den Punkt, wo ich richtig zuschlagen kann. Und ich habe sie einfach angesichts der Urne, die da stand, gesagt: Leute, das kann doch, also ich war ein bisschen freundlich, aber schon deutlich. Ich sagte: Leute, das kann doch jetzt nicht wirklich sein, dass Onkel Hans nichts anderes war wie eine Schaufel Erde. Sollte der Mensch nichts anderes sein wie eine Schaufel Erde? Dann kommt mir ein lautes, deutliches Ja entgegen von jemand. Ja, sagt er. Also im ganzen Kreis, denke ich, wow, habe ich auch noch nie erlebt. Ja. Und dann dachte ich, hey, du legst dich hier mit dem Falschen an. Ich musste schon ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht. Also, und dann habe ich mit großer Deutlichkeit in Frage gestellt, was manche Leute zu einer Festung ihres Lebens gemacht haben. Also man hat fast den Eindruck, sie hüten einen Schatz, den sie verteidigen bis zum Blut, bis zum Leben. Sie hüten den Schatz ihres Denkens, es gibt keinen Gott. Und ich sag mal, nach 45 Jahren Dienst, da bist du natürlich schon ganz schön schlagkräftig. Und ich sag mal, ich hatte ja das Wort, das ist der Vorteil, wie auch jetzt. Ne? Also ich rede und die anderen schweigen dann in der Regel, wenn sie nicht gerade so Ja sagen. Jedenfalls, hochinteressant war, ich habe dann wirklich deutlich gesprochen. Und dieser Mann, so um die 60 war der, 65, er dreht sich einfach rum. Also ihr müsst euch vorstellen, da stehen 30 Leute um mich rum oder 20. Alle natürlich mir zugewandt. Und der dreht sich einfach rum. Es hätte nur noch dazu gehört, dass er so gemacht hat. Er wollte es nicht hören. Er hat so seine Einstellung wie eine Burg, ein Schatz in der Burg bewahrt. Als wenn das höchst erstrebenswerte wäre, zu sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt keinen Jesus. Wahnsinnserfahrung. Also, in diesem Text hier merken wir, es wird sofort kontrovers, wenn Jesus eben keinen Schmusekurs fährt, sondern deutlich macht, ihr braucht mich. Ihr habt mich auch, aber ob ihr mich wollt, das ist der springende Punkt. Und ohne mich seid ihr tatsächlich nur Asche und Staub und Erde. Und da mittendrin steht eben dieser Vers, der zur Jahreslosung wird, wer zu mir kommt, den werde ich hinausschauen. Also Punkt 1, kontrovers. Zweitens, geheimnisvoll. Geheimnisvoll. Wenn man mit Jesus zu tun hat, ist, wenn man überhaupt mit Gott zu tun hat, ist eben nicht immer alles klar. Also wir neigen regelrecht zu einer Vereinnahmung Gottes oder einer Vereinnahmung Jesu im Netz unserer Gedanken, unserer Empfindungen, unserer Wünsche, unserer Ziele, unseres Willens. Und wir wollen gerne alles klar machen mit ihm. Aber er bleibt immer ein Stück geheimnisvoll. Er entzieht sich immer der Logik, immer mal wieder der Logik unserer Gedanken. Er ist immer auch ein Stück unfassbar. Und wehe, wenn uns jemand ein Gottesbild, ein Jesusbild verkündigt, wo immer alles klar ist. Es ist klar, dass er unser Herr und Erlöser und Heiland ist, unser guter Hirte. Aber es bleiben Restgeheimnisse. Und in diesem Text merken wir, die Leute kämpfen. Und wer soll das verstehen? Er ist das Brot, das Fleisch. Wir müssen ihn essen. So geht's dann weiter. Wie kriegen wir das denn zusammen? Wir kennen den doch. Heißt das dann nachher, er kommt aus Nazareth. Das ist doch der Sohn von Josef. Kann doch alles irgendwie nicht sein. Das muss doch klar sein. Nein, es ist nicht alles klar. Johannes Hartl. Habe ich die Tage gelesen in einem Zitat, ein Gott, der nicht auch ein Stück Geheimnis bleibt, ein Stück unbegreifbar bleibt, der wird zur Marionette unserer menschlichen Gedanken. Und das darf nicht sein. Gott ist immerhin Gott. Und heute wissen wir so ein wenig, ob der Ausdehnung des Universums, was das bedeuten könnte, dass Gott Gott ist, Schöpfer. Und wir werden nur staunen, wie viele Geheimnisse sich über Gott und aus Gott offenbaren. Wahrscheinlich reicht die Ewigkeit nicht hin, um das für uns selber fruchtbar zu machen, zu begreifen und darüber anzubeten. Also kontrovers ist er allemal, er ist geheimnisvoll und es wird aber auch sehr existenziell. Ich habe den Eindruck, Christentum wird ein Schmusekurs. Man streichelt die Leute ins Religiöse hinein. Und es fehlt die tiefen Dimension der Bedrohung, des Existenziellen. Hier geht es wenn es ja nur um Leben und Tod gehen würde, dann wäre es ja noch. Hier geht es um Himmel und Hölle, da geht es um die ganze Ewigkeit. Es ist existenziell für den Menschen. Jesus als Brot des Lebens zu essen, ist nicht eine Frage des Geschmacks. Oh, könnte man Butterbrot essen? Das esse ich jetzt mal religiös. Sondern da geht es tatsächlich existenziell um mein Leben in Zeit und Ewigkeit. Und ich frage mich manchmal die Leute, was denken die Menschen? Wie vordergründig wird auch Religiosität oft gelebt? Gott wird zu einem Maskottchen, er wird zu einem Seelenstreicher, er wird letztlich auch eingespannt wie so Pferde für den Karren des eigenen Willens, des eigenen Lebens. Wenn du mit Gott zu tun hast, wird es existenziell. Es wird, nächster Gedanke, es wird dramatisch. Im Grunde, es steckt eine Dramatik hinter dieser Jahreslösung, wenn es hier heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir sagen, ja klar, ist doch schön, zu Gott kommen ist doch los. Dahinter steckt zuallererst mal die elementare Bedrohung. Es könnte sein, dass Gott einen Menschen rausstößt aus allem, was er mit Leben bezeichnet. Es könnte durchaus sein, dass Gott sagt, Schluss, tut mir leid, du gehörst dir nicht rein. Dafür bist du zwar geschaffen, aber du kommst hier nicht rein. Du hast dich mir nicht anvertraut. Es liegt eine Dramatik drin. Ich bin die Tage mit einem meiner Freunde spazieren gegangen, Philosophieprofessor, der irgendwann mal ganz früher gläubige Familie aufgewachsen ist und dann lange weggekommen und abgeschmiert, sich in der Philosophie verirrt, sage ich immer zu ihm, um dann wieder langsam aufzutauchen und zurückzukommen. Aber so, dass ich weiß nicht so richtig, wie weit er dran ist in dem, was ich gerade versuche zu sagen. Aber wir kamen auf die Fragestellung theologisch, wie die heutige Theologie, die er sich wieder einliest, tatsächlich funktioniert. Und ich sagte ihm, ich habe den Eindruck, wir lassen die existenzielle Dramatik der Theologie hinter uns. Wir wollen Licht, aber wir wollen nicht über Finsternis reden, aber geht das? Wir wollen Leben, aber wir wollen nichts reden über Tod, über Verlorenheit, wenn wir über Erlösung reden. Ich sagte das so und dann hat mich überrascht, dass er mir als Philosophieprofessor, dass er mir sagt, ja, und damit hat sich die Theologie auch die Zähne gezogen. Das heißt, die hat keinen Biss mehr. Also wenn es nicht eine Dramatik gibt, hinter all dem, was wir feiern, an Kreuz, an Vergebung, an diesem Brot des Lebens, an diesem Kommen dürfen zu Gott, wenn es keine Dramatik dahinter gibt, dann, was soll's denn dann? Das heißt, der Mensch hat sich selber in eine Position verbracht, wo er verstoßen werden würde, wenn er nicht die einzig denkbare, von Gott gegebene Rettungsmöglichkeit annimmt und Jesus zum Schlüssel macht, damit er nicht hinausgestoßen wird. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da gibt es auch andere Worte in der Bibel. Viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht mit dir dieses und jenes? Und Jesus sagt, und ich werde euch sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Ich kenne euch gar nicht. Ihr gehört jedenfalls nicht zu mir. Es hat eine Dramatik. Und dann noch, letzter Gedanke ist schließlich, alles, was hier geschrieben steht, trägt die Sehnsucht Gottes in sich. Die Sehnsucht Gottes, dass wir doch nur einfach heimkehren. Diese Welt draußen ist eine im tiefsten ersehnte Welt Gottes. Diese Menschen, die sich wie mein Gast da bei der Beerdigung abwenden, diese Menschen sind ersehnte Menschen. Und wenn eben dieser Mensch, der sich da so abgewandt hat und rumgerufen hat, es gibt keinen Gott sozusagen, eben dieser Mensch, wenn er doch wüsste, dass er von Gott ersehnt ist und dass Jesus zum Brot des Lebens wird, zum Fleisch, wie das dann später auch heißt hier, also dass wir existenziell ihn brauchen, aber dass Gott das will, ihn ersehen. Wenn er das doch verstanden hätte, dann kann ich mir ganz schlecht vorstellen, dass er sagt, ach, nee, danke, brauche ich nicht. Es ist meine Erkenntnis im Laufe der Jahrzehnte, den Gott, den die meisten Menschen ablehnen, hat mit dem Gott, dem wir glauben und dem wir vertrauen, gar nichts zu tun. Sie bilden sich im Grunde genommen ein eigenes Gottesbild mit vielen Elementen, die sie stört. Das lehnen sie ab. Während, wo ganz anders, der gute Hirte steht und sagt, würdest du doch heimkommen? Hättest du doch erkannt die Stunde, wo ich dich sehnend ersucht habe? Der wartende Vater. Wüsstest du doch, was es heißt, dass man heimkommen kann in die Berufung, in diese Heimat, Heimkehr, mein letzter Punkt, dass es eine Heimkehr gibt und du nicht nur willkommen bist. Also willkommen sind Gäste, die mir auch, sag ich mal, nett sympathisch sind, aber nicht unbedingt ersehnt. Die sind trotzdem willkommen. Aber ersehnt ist was anderes. Die Sehnsucht Gottes ist die tiefste Triebfeder für alles, was wir hier feiern. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alles. Unter allem steht ein großes Thema: Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Und Gott kommt uns fröhlich. Das Evangelium ist fröhlich, es ist gute Nachricht. Aber Gott ist auch, ich sage es mal ein bisschen natürlich akzentuiert, Gott ist auch ein besorgter Gott. Er trägt eine tiefe existenzielle Sorge um den verlorenen Menschen. Er ist aber auch ein hoffnungsvoller Gott, denn es gibt keinen Menschen, den Gott nicht liebt. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht ersehnt. Es gibt keinen Menschen, auf den Gott nicht wartet und auf ihn hofft und die Lösung hat und die Erlösung für ihn hat. Es gibt keinen Menschen, der, wenn er über diese Tür Jesu Christi, über dieses lebendige Brot zu Gott, dem Vater, kommt, es gibt keinen, der dann an der Tür steht und Gott sagt, hier kannst du leider nicht rein. Falsches Gesicht, falsche Hautfarbe, falsche Konfession oder was auch immer. Heimkehr. Also, hinter diesem kleinen Satz, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, steckt die Kontroversität des Menschen gegenüber seinem Schöpfer. Dahinter steckt das Geheimnis Gottes, das nicht einfach ergreifbar, begreifbar ist, beherrschbar. Wir wollen Gott beherrschbar machen, im mehrfachen Sinne des Wortes. Hinter diesem kleinen Satz steckt das Existenzielle des Menschseins und der Beziehung zu Gott. Und es steckt die Dramatik unseres Verlorenseins dahinter. Aber es steckt auch die Sehnsucht Gottes, der immer sagt, du darfst doch rein, du bist doch willkommen, ich warte doch auf dich, ich sehne mich doch nach dir. Und hätte es nur dich gegeben, ich wäre für dich gestorben, damit du heimkehrst. Also gute Botschaft, Jesus sagt, Vers 35, dann 36, 37, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt oft doch nicht. Aber alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gilt übrigens jeden Tag, wenn wir manchmal den Eindruck haben, ist Gott noch interessiert an mir? Sehnsucht, die Sehnsucht Gottes, man hat den Eindruck, sie lässt sich gar nicht bändigen. Die ist die Urkraft all dessen, was im Evangelium, all dessen, was in der Bibel steckt. Boah, das ist, wisst ihr, das macht nochmal einen Unterschied. Ob Gott so liebevoll wie der Opa sagt, ach schön, wenn meine Enkel da sind, dann kannst du ja auch so, ich meine, ich kenne das ja auch, dann kommen die Enkel und dann nachher bist du noch froh nach 3 Stunden, wenn sie weg sind, weil du die Kraft gar nicht mehr so hast. Das ist bei Gott anders. Gott hat eine Dauersehnsucht. Eine Dauersehnsucht nach dem Menschen. Nach dir und nach mir. Die Dauersehnsucht. Also klar, drücken wir das alles menschlich aus, aber wenn ich morgens erwache, ich kann mich noch gut erinnern, als unser erstes Kind ganz klein war und die Kinder schlafen ja so viel am Anfang und ich kam dann manchmal vom Dienst und so und dann schlief er noch, ich wusste, bald wacht er auf, dann bin ich so neben ihm, meine Frau kann das bezeugen, neben ihm gesessen, wann wacht denn der eigentlich auf, damit man ein bisschen Dü-Dü-Dü machen kann und so weiter. Und so, ich habe den Eindruck, ich glaube, ich erkenne es aus der Bibel, Gott wacht an unserem Bett. Menschlich gesagt, wann wacht er denn endlich auf und denkt an mich? Wann bekommt meine Sehnsucht denn heute Morgen endlich sein Gegenüber, mit dem ich reden kann, Liebe austauschen kann, dem ich was Schönes, was Gutes sagen oder was Gutes tun kann? Und wer zu ihm kommt, wird eingelassen, und zwar ganz tief ins Herz. Amen.